ARD.
Und jetzt in HR Info und SWR Aktuell. Die Reportage.
Mit Liane Stahl, ich grüße Sie. Am 29. Mai wird in Südafrika ein neues Parlament gewählt. 30 Jahre nach dem Ende der Apartheid steht das Land nun an einem Wendepunkt. Die großen Erwartungen von damals haben sich nicht erfüllt. Trotz des demografischen Wandels ist die soziale Ungleichheit enorm. Seit Jahren leidet das Land unter einer Energie- und Wasserkrise, weil die Infrastruktur marode ist. Viele Menschen sind angesichts von Kriminalität, Arbeitslosigkeit und Korruption zutiefst ernüchtert und machen die Regierungspartei ANC für die Missstände verantwortlich. Die Erben von Freiheitsheld Nelson Mandela haben viel Kredit verspielt. Bei den anstehenden Wahlen nun droht der ANC erstmals die absolute Mehrheit zu verlieren. Stefan Überbach.
Rettet Südafrika, es geht um alles, so steht es auf den Plakaten, mit denen die Straßenlaternen im ganzen Land gepflastert sind. Die Wahl gilt als die wichtigste seit dem Ende der Apartheid, das Jahr 2024 als Schicksalsjahr für Südafrika. Denn das Land steht vor einem historischen Einschnitt. Nach 30 Jahren Alleinherrschaft droht dem Afrikanischen Nationalkongress am 29. Mai eine verheerende Niederlage. Die frühere Freiheitsbewegung hat ihr Image gründlich ramponiert. Viele Menschen wenden sich ab und werfen der Organisation Misswirtschaft, Korruption und Regierungsversagen vor.
People should just open their minds and see what's happening around them and vote the ANC out.
We want an alternative. We want something that is beyond the ANC. We don't want, you know, to continue with what the ANC has been doing.
Look at the potholes, look at the schooling system, hospitals, everything is just a mess.
Die Schlaglöcher, die Schulen, die Krankenhäuser, alles ist nur noch ein Trauerspiel. Wir brauchen eine Alternative. Die Leute sollten die Augen aufmachen, sie sollten sehen, was um sie herum passiert und den ANC endlich abwählen. Stimmen aus der Hauptstadt Pretoria. Nicht repräsentativ, natürlich, aber so denken inzwischen viele. Taxifahrer, Kellnerinnen, Gärtner, Tankwarte, Verkäuferinnen, egal mit wem man spricht, am ANC lässt heute kaum noch jemand ein gutes Haar. Die Aufbruchstimmung von vor 30 Jahren ist längst verflogen.
We are entering a new era for our country and its people.
Nelson Mandela bei seinem Amtsantritt am 10. Mai 1994, dem Beginn eines neuen Zeitalters für das Land. Von den großen Hoffnungen nach den ersten freien und demokratischen Wahlen ist allerdings im Laufe der Jahre nicht viel geblieben. Die Menschen sind ernüchtert und vom ANC zutiefst enttäuscht. Armut, Arbeitslosigkeit, Kriminalität, Energiekrise. Bei keinem der gewaltigen Probleme des Landes hat sich zuletzt spürbar etwas verbessert. Viele Wählerinnen und Wähler wollen einen Wandel, sagt Isabel Bosman, Politologin an der Universität Witwatersrand in Johannesburg.
Es geht immer noch um dieselben Themen. Wir schlagen uns seit Jahren mit den Stromabschaltungen herum, mit dem Loadshedding. Immer wieder heißt es, wir werden das jetzt in Ordnung bringen. Die Arbeitslosigkeit ist astronomisch hoch, die soziale Ungleichheit ist astronomisch hoch und trotz aller Versuche, daran etwas zu ändern, hat sich bisher nichts getan. Ich glaube, dass heute eine Mehrheit einen Wechsel dringend für nötig hält.
If you had to ask the majority of voters, they would say that a change is needed.
Die Wirtschaft des Landes tritt auf der Stelle. Wachstum gibt es kaum und das schon seit Jahren. Mehr als 40% der Südafrikaner haben keinen Job. Von den jungen Leuten sind sogar 2/3 arbeitslos. Patrick Morava wohnt in Alexandra, einem sogenannten Township, einem Armenviertel in Johannesburg und sucht schon seit Jahren vergeblich nach einer festen Stelle.
Sollte ich dieses Jahr, aus welchem Grund auch immer, zum Wählen gehen, dann werde ich meine Stimme dem ANC nicht geben. Der ist verantwortlich dafür, dass ich keinen regelmäßigen Job habe, sondern Gelegenheitsarbeiter bin.
Der Wunsch nach einem politischen Wechsel ist bei vielen Menschen verbunden mit der Hoffnung auf Reformen und einen neuen Kurs, um das Land aus der Misere zu führen. Ich kann den ANC nicht mehr ertragen, sagt diese Frau.
I'm tired of ANC in my heart. We don't have any service delivery.
Service delivery, das Reizwort in diesem Wahlkampf. Dabei geht es um das, was die Bürgerinnen und Bürger als Gegenleistung für ihre Steuern vom Staat erwarten, nämlich um verlässliche Dienstleistungen. Dass zum Beispiel die Polizei für Sicherheit sorgt, dass Schulen funktionieren, dass Strom fließt oder Wasser aus dem Hahn kommt, was in Johannesburg nicht immer der Fall ist.
We want power and a shower. We want power.
Wir wollen Strom und eine Dusche. Schülerinnen in Blairgowrie, einem bürgerlichen Viertel der Millionenmetropole. Im März war die Wasserkrise besonders schlimm. Millionen Haushalte saßen wochenlang buchstäblich auf dem Trockenen, weil das Leitungsnetz Löcher hat, Speicherbecken undicht sind und Pumpstationen ausfallen. Die Menschen fühlen sich von der Regierung im Stich gelassen.
They've been telling us the whole time, it'll come tomorrow, it'll come tomorrow. But no.
This is years and years of mismanagement. I mean, they've done nothing about it for years. They've sat on their hands and they've watched this infrastructure crumble.
You pay and you pay and you pay, but you get absolutely nothing.
Sie erzählen uns die ganze Zeit, morgen wird es kommen, morgen ganz bestimmt, aber nichts passiert. Sie lassen die Infrastruktur einfach zerbröseln. Du zahlst und bekommst überhaupt nichts. Auch die vielen Schlaglöcher sind schon seit Jahren ein gewaltiges Ärgernis. Um viele sind mit Leuchtfarbe Kreise gemalt, daneben die Buchstaben A in C, um die Autofahrer zu warnen und ihnen gleichzeitig klarzumachen, wem sie die Misere zu verdanken haben.
Enough is enough! Enough is enough!
Wer in Südafrika Service Delivery einklagt, der meint aber vor allem, dass es Strom gibt, und zwar immer und überall. Davon allerdings kann schon seit Jahren keine Rede sein. Stattdessen gehört für private Verbraucher genauso wie für die Industrie das sogenannte Load Shedding zum Alltag. Heißt übersetzt so viel wie Lastenabwurf, was harmlos klingt, aber den Menschen das Leben schwer macht. Weil die Kraftwerke und das Leitungsnetz marode sind, kann der Energiebedarf nämlich nicht gedeckt werden. Stattdessen wird jeden Tag stundenlang der Strom abgestellt, und das schon seit Jahren. Kein anderes Thema bringt die Menschen so verlässlich auf die Palme. Im Kreuzfeuer der Kritik steht auch hier der ANC. Schließlich hat die ehemalige Mandela-Partei in die Führungsetagen sämtlicher Staatsbetriebe eigene Leute geschickt, unabhängig von deren Qualifikation. Der Stromkonzern Eskom zählte noch vor 25 Jahren zu den besten Versorgern der Welt. Vetternwirtschaft, Inkompetenz und Missmanagement haben das gründlich ruiniert. Die aktuelle Regierung versucht zumindest, die Missstände zu beseitigen, Eskom wieder auf die Beine zu bringen und die Stromversorgung im Land zu stabilisieren. Staatspräsident Cyril Ramaphosa verbreitete jedenfalls schon zum Wahlkampfauftakt Anfang März demonstrativ Optimismus.
We are working on.
Wir arbeiten daran, die Zahl der Stromabschaltungen immer weiter zu senken. Und ja, wir werden ein Ende des Loadshedding erleben. Das wird nicht dauerhaft zu unserer Zukunft als Land gehören. Ich würde sagen, dass wir das Problem in einigen Monaten gelöst haben.
Und in der Tat, seit Ende März ist auf einmal Schluss mit Loadshedding. Die App des Stromanbieters Eskom, die sonst auf die Ausfälle hinweist, zählt stolz die Tage, an denen dem Land die übliche Rationierung erspart bleibt. Mehr als 5 Wochen am Stück sind es inzwischen, das gab es zuletzt vor über 3 Jahren. Die Menschen reiben sich ungläubig die Augen und fragen sich, wie kann es sein, dass der Strom plötzlich wieder fließt? Viele haben den Verdacht, dass hinter den Kulissen mächtig getrickst wird. Dass der Staatskonzern Eskom auf Druck der ANC-Regierung alles tut, um die Menschen in Sicherheit zu wiegen und zum Beispiel in seinen Reservekraftwerken jede Menge teuren Diesel verbrennt, damit die Stromversorgung so kurz vor der Wahl nicht ständig zusammenbricht, sondern erst wieder danach. Stimmt nicht, sagt Gozientjo Ramokgoba. Der 49-Jährige ist vor einem Jahr zum ersten Elektrizitätsminister Südafrikas ernannt worden mit dem Auftrag, die Stromkrise so schnell wie möglich zu beenden. Er sieht als Hauptgrund für die Stabilisierung der Versorgung die intensiven Reparatur- und Wartungsarbeiten in den Kraftwerken.
All of these things is planned, all of these things is orchestrated.
Alle diese Dinge sind geplant, sie sind orchestriert, sie sind beabsichtigt. Es gibt nichts Plötzliches an dem, was Sie hier sehen. Und wie ich dem Land immer wieder gesagt habe, selbst als wir die höchste Loadshedding-Stufe erreicht hatten, habt Geduld mit uns. Wir fühlen euren Schmerz, wir hören eure Schreie und wir verstehen eure Frustration. Aber wir wissen, was wir tun. Glaubt uns einfach. Aber nicht nur die verantwortlichen Politiker, auch unabhängige Energieexperten halten es durchaus für möglich, dass die Load-Shedding-Ära in Südafrika nach 17 Jahren schon bald zu Ende gehen könnte. Jedenfalls dann, wenn der überalterte Kohlekraftwerkspark des Landes modernisiert und der Ausbau der erneuerbaren Energien konsequent vorangetrieben wird. Schließlich gibt es in Südafrika Sonne und Wind im Überfluss. Chris Yelland arbeitet als Analyst und Berater im Bereich Energie und Elektrizität. Er glaubt, dass viele Faktoren für die aktuelle Entwicklung verantwortlich sind.
Es gibt einen Strukturwandel in der südafrikanischen Wirtschaft. Weg von energieintensiven Anwendungen wie der Verhüttung von Aluminium und Stahl hin zu einer leichteren Fertigungs- und Dienstleistungsindustrie. Damit ändert sich, wie Energie von diesen Großkunden genutzt wird. Zweitens wirken sich die extrem hohen Eskom-Preise stark auf die Nachfrage aus. Außerdem gehen gerade einige große Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien ans Netz. Da ist einiges in der Pipeline und die ersten Ergebnisse zeigen sich jetzt.
Insgesamt sind nach Angaben des Staatskonzerns Eskom auf den Dächern von Einkaufszentren, Bürogebäuden und Privathäusern mittlerweile Solaranlagen mit einer Gesamtkapazität von rund 5,5 Gigawatt installiert, Tendenz deutlich steigend. Zuletzt konnte die Photovoltaik mehr als 10% des Strombedarfs im Lande decken. Auch die Wirtschaft denkt in großem Stile um. Die privaten Investitionen in erneuerbare Energien steigen. Dass die südafrikanische Stromkrise offenbar ihren Schrecken allmählich verliert, liegt also höchstens zum Teil an Entscheidungen der Politik, sagt Chris Yelland. Von der verbreiteten Theorie, dass die ANC-geführte Regierung die Stromversorgung mit teuren Tricks am Laufen hält, um sich über den Wahltermin zu retten, hält der Energieexperte nichts.
I think it's not possible. Having said that,
ich denke, das ist nicht möglich. Gleichzeitig beeinflusst die Wahl die Art und Weise, in der die Regierung das Load-Shedding sieht. Es gibt ein neues Gefühl der Dringlichkeit, das zu tun, was schon längst hätte getan werden müssen. Denn die Stromkrise ist ein wirklich politisches Thema. Ein Problem, das wegen der anstehenden Wahlen dringend gelöst werden muss. Und das ist eine gute Sache. Das ist Demokratie bei der Arbeit.
Durban, die große Hafenstadt an der Pazifikküste. Im Fußballstadion, gebaut für die Weltmeisterschaft 2010, singen und tanzen tausende ANC-Anhänger, machen sich gegenseitig Mut. Die Provinz KwaZulu-Natal im Nordosten des Landes war lange eine Hochburg der Partei. Jetzt muss sie auch hier, wie überall, um jede Stimme kämpfen.
We love the ANC. The ANC is still alive. The ANC cares for the people. Will be more about 60%, above 60%.
Wir lieben den ANC und wollen zeigen, dass die Partei noch lebt. Der ANC kümmert sich um die Menschen. Wir werden mehr als 60% holen. So klingt demonstrativer Optimismus. 2,5 Millionen neue Jobs, mehr Sozialleistungen, schärfere Zuwanderungsregeln, Solardächer für alle. Damit will der ANC bei den Wählern punkten. Im Wahlprogramm steht auch die Solidarität mit den Palästinensern. Für ihre Völkermordklage gegen Israel in Den Haag hat die Regierung schließlich nicht nur viel internationale Unterstützung bekommen, auch die große Mehrheit der Südafrikaner hält das Eintreten für die palästinensische Sache für richtig, weil sich viele an den eigenen Freiheitskampf gegen das rassistische Apartheid-Regime erinnert fühlen. Cyril Ramaphosa, der amtierende Staatschef, sieht den ANC wieder im Aufwind und gibt sich zuversichtlich.
Wir werden mehr als 50% der Stimmen holen. Ich kann die Stärke unserer Anhänger spüren und ich rieche den Sieg. Egal, ob es den Leuten gefällt oder nicht, der ANC meldet sich mit einem Knall zurück.
Für viele klingt das allerdings nach lautem Pfeifen im Walde. Denn nicht nur die desolate Regierungsbilanz hat den ANC viel von seinem früheren Ansehen gekostet. Auch die neuen Korruptionsskandale hängen der Partei wie ein Mühlstein um den Hals. Zuletzt wurde die Parlamentspräsidentin angeklagt und musste ihren Posten räumen. Ein Fall unter vielen. Der Autor und politische Analyst Prinz Mashele ist in Südafrika bekannt dafür, dass er kein Blatt vor den Mund nimmt. Er glaubt, dass der ANC bei der Wahl die Quittung für jahrelanges Missmanagement bekommen wird und sich das auch redlich verdient hat.
They claim to be standing for a better life for all. That's what they Sie behaupten, für ein besseres Leben für alle zu arbeiten. Aber wenn man anschaut, wie sie regieren, dann sind sie tatsächlich dabei, Südafrika zusammenbrechen zu lassen. Sie haben alle Staatsbetriebe, die für die Stabilität unseres Landes lebensnotwendig sind, kaputt gemacht. Die Energieversorgung, die Bahn, die unsere Rohstoffe für den Export in die Häfen bringt. Auch Passagierzüge gibt es kaum noch. Alle wichtigen Säulen für das Funktionieren eines Staates sind zerstört. Der ANC wird diese Wahlen nicht gewinnen, weil die Afrikaner jetzt seinen wahren Charakter erkennen können. Er ist im Grunde eine Partei von Dieben. Der ANC ist eine korrupte und inkompetente Partei.
The ANC is a corrupt and incompetent party.
Ende Februar in der Hauptstadt Pretoria. Die Democratic Alliance, abgekürzt DA, trifft sich zu ihrem Wahlkampfauftakt. Die größte Opposition des Landes hat gemeinsam mit anderen Parteien ein Bündnis geschmiedet, um die ANC-Regierung abzulösen. 30 Jahre an der Macht sind für jede Partei viel zu lang, sagt DA-Chef John Steenhuisen.
30 years in office is way too long for any party to be in power, and I think it's time that they spend some time on the opposition benches.
Mehr Sicherheit, mehr Jobs, mehr Perspektiven. Bessere Gesundheitsversorgung, bessere Schulen, bessere Chancen, das erhoffen sich die Anhänger der DA von einem Machtwechsel. Und weniger Regulierung, weniger Bürokratie, weniger staatliche Einmischung. Über 20 Jahre hat der ANC Südafrika heruntergewirtschaftet. Die DA wird das Land in 5 Jahren reparieren. Davon ist diese Frau fest überzeugt.
It took ANC 20-something years to mess up the country. It will take DA 5 years to fix up this country.
Chancen auf eine Regierungsbeteiligung rechnen sich auch die Economic Freedom Fighters aus, aktuell drittstärkste Kraft im Parlament. Angeführt von Julius Malema, dem ehemaligen Jugendchef des ANC, der ihn wegen seiner radikalen Ansichten und Ego-Trips vor mehr als 10 Jahren ausgeschlossen hat. Der EFF-Vorsitzende ist ein abgebrühter Populist, der Reiche enteignen und Banken verstaatlichen will und im Zweifel auch gezielt Stimmung gegen Weiße macht, wenn er sich davon einen Vorteil verspricht. Kill de Boer, ein vorsichtig gesagt umstrittener Song aus der Zeit der Apartheid, der gegen die weißen Unterdrücker gerichtet war. Vor allem unter den jungen Leuten haben Julius Malema und seine immer in rote Overalls gekleideten Parteifreunde viele Anhänger. Andere halten den 43-Jährigen für einen hemmungslosen Opportunisten, der soziale Gleichheit predigt, aber seine Kinder auf teure Privatschulen schickt.
I'm calling members of the ANC to vote for MK.
Und dann ist da auch noch Jacob Zuma, die schillerndste und umstrittenste Figur in der südafrikanischen Politik. Der ehemalige Staatschef ruft dazu auf, den ANC zu boykottieren und stattdessen die neue Partei MK zu wählen, die den Wahlkampf innerhalb kürzester Zeit gehörig aufgemischt hat. Ihr Programm ist radikal. Sie will die Verfassung aushebeln, das Parlament entmachten, Stammesführern mehr Einfluss geben, weiße Landbesitzer enteignen, wichtige Industriebranchen wie den Bergbau und die Banken verstaatlichen. Außerdem geht es Zuma um Rache an der aktuellen ANC-Führung, die ihn 2019 wegen seiner zahlreichen Skandale aus dem Amt gedrängt hat. Ich bin noch längst nicht fertig, ruft er seinen Unterstützern zu. Und wenn mich die Menschen als Präsidenten wollen, dann kann mich keiner aufhalten. Aber wäre ein solches Comeback tatsächlich vorstellbar? Schließlich hatte Zuma während seiner Präsidentschaft mit Komplizen in Regierung und Wirtschaft das Land regelrecht ausgeplündert. 2021 war er sogar zu 15 Monaten Gefängnis verurteilt worden, weil er sich geweigert hatte, zur Vetternwirtschaft in seiner Amtszeit auszusagen. Wegen dieser Vorstrafe darf Zuma bei der Wahl nicht kandidieren. Das südafrikanische Verfassungsgericht hat ihn ausgeschlossen. Seiner Beliebtheit tut das aber keinen Abbruch.
Als Jacob Zuma regiert hat, gab es keinen Hunger und kein Loadshedding. Er will, dass das Land den Schwarzen zurückgegeben wird. Wir lieben ihn. Er ist ein Mann des Volkes und kennt sich in der Politik gut aus, weil er so viel Erfahrung hat.
Zumindest rechnerisch ist im Moment nicht ausgeschlossen, dass die Zuma-Partei MK eine Mehrheit gegen den ANC organisiert oder den ANC zusammen mit den Linkspopulisten von der EFF in eine Dreierkoalition zwingt. Für John Steenhuisen, den Chef der größten Oppositionspartei der Demokratischen Allianz, ist das eine Horrorvorstellung.
The Doomsday Coalition is the worst.
Eine Weltuntergangskoalition wäre das schlimmstmögliche Szenario. Dann erleben wir in Südafrika die Politik aus Venezuela, aus Simbabwe, aus Kuba. Und wir haben ja gesehen, zu welchen Krisen das in diesen Ländern geführt hat. Hunger, Arbeitslosigkeit, fehlende Investitionen, Kapitalflucht. Wir wollen das mit unserem Mehrparteienbündnis verhindern und eine Mehrheit gewinnen, damit wir anfangen können, eine neue Geschichte zu schreiben.
Radikale Linkspopulisten in der Regierung, die von Verstaatlichungen träumen und Grundbesitz enteignen wollen. Solche Aussichten treiben auch der Wirtschaft die Schweißperlen auf die Stirn, die rund 600 deutschen Unternehmen eingeschlossen, die sich Stabilität wünschen, Verlässlichkeit und Sicherheit für ihre Investitionen. Die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung geht in einer aktuellen Analyse davon aus, dass die sogenannte Doomsday Coalition, die Weltuntergangskoalition, massiv Investoren abschrecken würde. So sieht das auch der Johannesburger Parteienforscher Stephen Grutzt von der Universität Witwatersrand.
Die EFF ist eine radikale Partei mit radikalen Ideen. Und die DA gilt größtenteils als weiß, bürgerlich und manchmal auch reaktionär. Ich denke, wenn es hart auf hart käme, dann würde der ANC im besten Interesse des Landes eine Koalition mit der DA eingehen. Wenn es im besten Interesse der Partei wäre, würde er sich wahrscheinlich mit der EFF zusammentun. Und das könnte sich für die Investitionen in diesem Land als katastrophal erweisen.
So oder so, falls der ANC tatsächlich die absolute Mehrheit verliert, steht dem Land eine schwierige Regierungsbildung bevor, die innerhalb von 2 Wochen nach der Wahl abgeschlossen sein muss. Ausführliche Koalitionsverhandlungen sind da kaum zu machen, zumal sich mehr als 50 Parteien um die 400 Mandate im Parlament bewerben und es in Südafrika, anders als in Deutschland, keine feste Sperrklausel gibt. Aktuell sind in der Nationalversammlung 14 Parteien vertreten, 8 davon haben nur einen oder 2 Sitze. Politologe Stephen Grutz geht davon aus, dass der ANC zunächst versuchen wird, sich mit Hilfe solcher Splittergruppen an der Regierung zu halten.
Der ANC dürfte wahrscheinlich auf die kleineren Parteien zugehen, damit er nicht so viel Macht abgeben muss. Das könnte zum Beispiel die Inkatha-Freiheitspartei sein oder die Good Party, deren Chefin heute schon Tourismusministerin ist. Ich denke, dass der ANC eher eine Koalition mit kleineren Parteien schmieden will, als mit einer der großen.
Vielleicht kommt aber auch alles ganz anders und die Wahl geht mit einem eher unspektakulären Ergebnis zu Ende. Zuletzt nämlich hat sich der ANC in den Umfragen leicht erholt, was nicht nur daran liegt, dass seit ein paar Wochen wieder verlässlich der Strom fließt. Denn fast die Hälfte der 62 Millionen Südafrikanerinnen und Südafrikaner bezieht staatliche Sozialleistungen. Politologen wie Stephen Grutz glauben, dass vor allem ältere Wähler auch diesmal dem ANC ihre Stimme geben, weil sie befürchten, eine andere Regierung könnte die Zahlungen stoppen.
Ich glaube, diese Aura, die Partei zu sein, die die Befreiung gebracht hat und die als einzige die Menschen versorgen kann, diese Aura ist in den ländlichen Gebieten immer noch sehr stark. Dort braucht es nicht viel, um jemanden zu überzeugen. Da kann ein Sack Hühnerfutter oder Dünger oder eine soziale Einrichtung oder eine neue Schule viel bewirken. Deshalb rechne ich für den ANC mit einem besseren Ergebnis, als die Umfragen vermuten lassen.
Außerdem verfügt die ehemalige Freiheitsbewegung nach wie vor über eine gut geölte Wahlkampfmaschinerie und ist im ganzen Land mit ihren Leuten schon seit Jahrzehnten dicht bei den Menschen, selbst in den entlegensten Regionen, wo es viel Armut gibt und örtliche Autoritäten wie Stammesführer, Ortsvorsteher oder traditionelle Heiler immer noch großen Einfluss haben, auch und gerade dann, wenn es wie am 29. Mai um eine Wahlentscheidung geht. Und der amtierende Präsident Cyril Ramaphosa ist der mit Abstand beliebteste Politiker des Landes. Seine Zustimmungswerte liegen deutlich über denen des ANC, der bei der Wahl vom guten Image seines Spitzenkandidaten profitieren könnte. Womöglich gelingt es der Partei von Freiheitsikone Nelson Mandela also doch noch, ihre absolute Mehrheit zu verteidigen, und sei es noch so knapp. Auch wenn viele, vor allem die Jüngeren, sich ein anderes Ergebnis, einen Machtwechsel wünschen. Es ist eine Hoffnung, die wir haben, sagt dieser Mann. Und es ist nicht sehr wahrscheinlich, aber es ist eine Hoffnung.
It's a hope that we have. It's not a likelihood, but it's a hope.
Kap der verlorenen Hoffnung. Über Südafrika vor der Wahl hat ARD-Korrespondent Stefan Überbach berichtet. Mein Name ist Liane Stahl und den Podcast zu dieser Sendung finden Sie wie immer auf hrinforadio.de oder in der ARD-Audiothek.